Bevor es mit der Folge heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf der Webseite patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen und dieses Projekt finanziell supporten. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf patreon.com/insertmoin. Dankeschön und nun viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Heute ganz alleine mit Petra Schmitz. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Manu.
Auf diesen Moment habe ich mich schon lang wieder gefreut. Lang ist's her. Wir reden heute über ein Thema, zu dem du schon mal zu Gast warst, nämlich, Gott, wie lange ist es her? 2012, im November 2012, haben wir über Guild Wars 2 gesprochen mit dir und du, dich muss man ja fast nicht vorstellen, du bist natürlich Petra, seit wir denken können bei der GameStar, GamePro.
Ja, so heiße ich ja mit Nachnamen Petra, seit wir denken können bei der GameStar.
Das passiert ja öfter auf der Straße wahrscheinlich.
Ja, genau. Sagen Sie mal, sind Sie nicht diese Petra, seit wir denken können
bei der GameStar? Nein, du bist doch adelig, die Petra von der GameStar.
Ja, stimmt auch. Also ich firmiere unter vielen Namen, aber immer mit GameStar im Nachnamen.
Ja, so bist du halt bekannt und berühmt geworden.
Ja.
Deal with it.
Ja, okay. Na gut, okay. Der Ruhm, ja, ich weiß. Es ist schwierig, aber es geht.
Ja, ich habe gerade noch mal die Kommentare angeschaut unter unserer ersten Folge. Das war übrigens fürs Archiv die Folge 536. Noch zu
da hieß das doch noch nicht Insert Moin, oder?
Genau, da hieß es doch noch Breakfast at Manu Spiels, genau. Und ein Kommentar war sehr geil. Zitat, ich hatte ganz vergessen, was Petra Schmitz für eine coole Sau ist.
Ah, stimmt, daran kann ich mich erinnern, das war das letzte Lob, was ich jemals im Internet gelesen habe. Seitdem. Nein, ist nicht wahr.
Das hast du dir doch ausgedruckt, habe ich doch gesehen, als wir dich besucht haben.
Das war ich. Das war ich, jetzt kann ich jetzt sagen. Nach all den Jahren kannst du jetzt endlich sagen, das war ich selber mit meinem Zweit-, Dritt- und Viert-Account, den ich bei euch angelegt habe, nur um mich selbst zu loben.
Genau. Ja. Es gibt doch von Kanye West gibt so gestickte Tweets. Die kann man so bestellen, so mit Stick-Tweets von Kanye West.
Du musst mich verarschen.
Ja, gibt's so als Kunstform. Das werde ich mit diesem Kommentar machen und dir mal
schicken. Ich bin übrigens sehr gespannt auf sein Computerspiel oder was. Mhm. Nee, es wird ja ein Mobile-Spiel? Ich weiß es gar nicht. Aber es geht ja um seine tote Mutter und um christliche Themen. Ich bin sehr gespannt, wie er das umsetzt und ob das so eine verklärte Gospel, wir sind alle Gottes Kinder und in uns schlummert das Gute und habt euch alle lieb Geschichte wird. Wahrscheinlich wird sowas.
Ich bin auch sehr gespannt, aber es wird, glaube ich, auch sehr... Also nicht sehr subtil, glaube ich, ja. reitend auf Pferden mit Flügeln oder so, habe ich so einen Screenshot gesehen.
Wie heißen Pegasusse im Plural? Heißen die Pegasusse oder? Pegassi, na klar.
André Pegassi.
Wir schweifen mild ab, aber okay.
Also zurück, Guild Wars 2. Warum wollen wir heute wieder über Guild Wars 2 sprechen? Du hast was mitgebracht.
Ja, ich habe was mitgebracht, wobei das liegt auch schon länger auf der Straße rum. Das ist nämlich letztes Jahr schon erschienen und zwar das erste wirklich große Add-on zu Guild Wars 2, was man sich auch kaufen musste, Heart of Thorns.
Und erstes großes Add-on, da kam aber einiges dazu, sodass wir durchaus dachten, wir könnten mal wieder eine Folge über ein MMO machen, was ja, wie gesagt, seit 2012 ein bisschen unterrepräsentiert ist bei uns. Wir hatten einmal kurz über diese Super Adventure Box gesprochen oder wie das Ding hieß. Da gab es mal so ein Super Adventure Box.
Okay, war das City of Heroes, City of Villains oder was?
Das war auch Guild Wars 2.
Ach so, ernsthaft? Mit wem hast du darüber gesprochen? Aber doch nicht mit
dir. Nee, nicht mit dir. Nee, mit dem Matthias habe ich gesprochen.
Die Super Adventure Box, klar, das ist dieser Quatsch gewesen mit diesen total bekloppten Räten. Ja, ich kann mich erinnern, habe das aber nicht gespielt. Ich muss nämlich zu meiner Schande gestehen, dass ich echt lange Guild Wars Pause gemacht habe. Ich habe es zwar immer mal wieder, also Guild Wars 2 Pause, ich habe es immer mal wieder so ein bisschen gespielt. Dann hatte ich mal wieder so Peaks, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hat es mich wieder. Ich habe viel PvP gespielt zwischenzeitlich mal. Und seit Heart of Thorns rausgekommen ist, also damit habe ich dann sofort wieder angefangen, als es dann erschienen ist und hatte mir auch dann fest vorgenommen, jetzt machst du einen Test. Ich hatte auch schon einen Ersteindruck für dieses Magazin geschrieben und dann ist da aber so viel im Weihnachtsgeschäft und der ganze Kram dazwischen gekommen, dass ich einfach nicht den Weg dahin gefunden habe, das zu beenden. Mhm. Und deswegen haben wir vor ein paar Wochen den Jürgen Stöffel, der sozusagen sozusagen unser externer MMO-Experte ist, darauf angesetzt. Und ich habe ihn da sehr intensiv bei unterstützt. Also das mit dem Unterstützen, das ging schon noch von der Zeit her. Da habe ich halt abends mal ein paar Screenshots gemacht, ein paar Videos aufgenommen und so weiter und so fort. Aber seitdem hat es mich halt wieder volle Elle erwischt. Und ich erwische mich dabei, dass ich morgens aufstehe und gucke, ob ich, bevor ich zur Arbeit fahre, noch schnell die Dailies erledige.
Okay, Dailies sind so Aufgaben, für die man täglich Belohnungen kriegt, so à la Hearthstone und so.
Genau. Ich bin gerade dabei, mir meine erste Legendary zusammenzubauen. Mit Heart of Thorns kann man die nämlich jetzt endlich, früher war es so, ich hol mal kurz aus, ja? Also, früher war es so, dass man, wenn man Glück hatte, dass, oder ganz furchtbar viel Geld hatte, konnte man sich einen sogenannten Precursor beschaffen. Also das ist die Vorstufe einer Legendary-Waffe, einer legendären Waffe. Und dafür brauchte man immer so eine Art Vorstufenwaffe. Also entweder man hat die sich für teuer Geld im Auktionshaus gekauft oder man hat sie zufälligerweise bekommen als Drop. Aber die Chance, dass man ausgerechnet die Waffe, die Precursor-Waffe für die Legendary-Waffe bekommen hat als Drop, die man gerade haben wollte, ist natürlich relativ gering. Ja, also ich meine so, ich bin Waldläufer und was droppt? Irgendwas, was ich auf keinen Fall gebrauchen kann. Pistole.
So wie bei Diablo am Anfang, bei Diablo 3, oder?
Ja. Also legt man sowas dann ins Auktionshaus für einen angemessenen Preis und die Leute kaufen es dann und bauen sich dann aus ihren gekauften Precursern im Regelfall dann eine Legendary-Waffe. Dafür brauchte man aber ganz furchtbar viel Kram und wie gesagt, an diese Vorwaffe ranzukommen, ist halt schon knifflig gewesen. Und jetzt mit Heart of Thorns gibt es so Belohnungspfade, die sind recht aufwendig, muss man dazu sagen, aber dieses ganze Spiel ist recht aufwendig und zeitintensiv. Also dieses ganze Add-on, sowas kannte man vorher von Guild Wars 2 in der Form nicht. Außer man wollte sich eine Legendary craften, dafür brauchte man auch viel Zeit. Aber jetzt kann man sich so eine Precursor- und Legendary-Waffe durch bestimmte Aufgaben erarbeiten. Und man kann sich auch vorher aussuchen, welche das ist, logischerweise. Also es ist nicht mehr so, ich habe jetzt irgendwas bekommen, was ich gar nicht haben will, stell ich es halt ins Auktionshaus und kaufe mir den Kram, sondern man arbeitet von Anfang an genau auf das Ziel hin, das man haben will. Und ich will die Astralaria neue Super-Axt haben und damit habe ich jetzt angefangen.
Den Nimbus 2000.
Ja, ist es der Nimbus 2000. Und wo kommt das nochmal her?
Harry Potter.
Natürlich, ja. natürlich. Das ist ja der dumme Stab. Also der
der Besen.
Ja, der Besen, genau. Der drauf rumreitstab. Da bin ich gerade dran und da muss ich gerade, ich bin auch in der ersten Stufe und da muss man, ich weiß nicht, wie viel sind es, 14, 13, keine Ahnung, Bücher kaufen und man kann pro Tag aber nur eines kaufen und nur an einer ganz bestimmten Stelle. Also ich habe mir dann einen Charakter hingestellt an die Stelle und log dann morgens ein mit dem Charakter, kaufe mir das blöde Buch und wechsle dann auf meine andere.
So morgens mit dem Kaffee noch so in der Hand.
Genau.
Crazy. Was ich mich jetzt frage, wenn du sagst, es ist das erste große Add-on, was erscheint, was jetzt auch kostenpflichtig erscheint, Guild Wars 2 ist doch, glaube ich, inzwischen Free-to-Play geworden, oder?
Genau.
Das Add-on kostet jetzt wieder was. Hat sich denn seitdem gar nichts getan? Oder,
nein, natürlich.
Das klingt so absurd, so das erste große Add-on nach irgendwie 3 Jahren. Ich meine, das ist doch ein lebendiges MMO, das hat doch wahrscheinlich ständig sich verändert und weiterentwickelt.
Stichwort lebendig. Mhm. Eines der großen Dinger, die Guild Wars 2 in den letzten Jahren hatte und die auch, finde ich, fürs MMO neu im MMO-Bereich in der Form waren die sogenannten Living Story Kapitel. Davon gab es bisher 2. Die erste habe ich leider verpasst, die zweite habe ich nachgeholt. Die erste kann man sich erzählen lassen. Man kann aber auch Videos im Internet gucken oder mit jemandem das Zeug spielen, der das vielleicht hat und der einen dann mitnimmt in die Mission. Aber ich habe es halt nicht. Ich konnte es mir auch nicht mehr nachkaufen. Der Witz an der ganzen Geschichte war, dass wenn man zu einer bestimmten Zeit sich eingeloggt hatte in Guild Wars 2, dann bekam man das Zeug umsonst. Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Mechanismus, den ArenaNet nutzt. Hey, wenn ihr euch einloggt, wenn ihr unser Spiel spielt, dann bekommt ihr Sachen umsonst. Mhm. Wenn ihr das nicht tut, müsst ihr später dafür bezahlen. Also ist das Ziel natürlich, die Leute an das Programm zu binden, dass sie sich halt einloggen.
Aktive User haben.
Genau, aktive User haben wollen. Und das erste Kapitel der Living Story oder die erste Season sozusagen, die habe ich verpasst. Die zweite habe ich jetzt nachgeholt. Ärgere mich wahnsinnig schwarz, dass ich den ersten Teil verpasst habe, weil der zweite war wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also clevere Ideen und so weiter und so fort. In diesen Living Stories ging es halt darum, auch Quests zu erledigen. Es wurde ein weiterer Teil der Geschichte von Tyria, so heißt ja das Land von Guild Wars 2, erzählt. Es ging natürlich wieder um Drachen, um Eier, um böse Leute, um gute Leute, bla bla bla. Mhm. Aber alles sehr, sehr cool erzählt. Und irgendwann haben sie aber dieses Kapitel haben sie diesen Content abgesehen von der von den Einzelmissionen nicht mehr angeboten, weil der Witz war, dass sie in diesen Living Stories halt nicht nur irgendwelche Missionen angeboten haben, sondern sie haben auch die Welt verändert. Also
das, was man sich immer wünscht eigentlich von MMOs, genau. Dass es ein bisschen weitergeht. So, ja. Mhm.
Genau, sie haben die Spielwelt verändert. Sie haben zum Beispiel Löwenstein, das ist die zentrale Stadt, also das ist nicht eine der Startstädte der Völker, wie man es vielleicht denken könnte, sondern es ist Löwenstein. Viele kennen es vielleicht noch aus Guild Wars 1, aus dem ersten. Sie haben diese Stadt, die total opulent war, wahnsinnig aufwendig designt war, die haben sie komplett zerlegt. Also es war hinterher nur noch eine einzige Ruinenstadt. Und inzwischen haben sie sie wieder aufgebaut. Sie sieht aber jetzt ganz anders aus als vorher. Also das heißt, da ist Bewegung in der Welt. Es ist vielleicht nicht so viel Bewegung, wie es im Idealfall wie es im Idealfall wäre, aber es gibt Bewegung in dieser Welt. Und das finde ich halt.
Haben die das dann so gelöst, das war wie so eine längere Questreihe, aber in der halt bestimmte Ereignisse passiert sind, genau. Die man dann ab dem Moment, wo man die Questreihe abgeschlossen hat, hat man so gesehen und zu irgendeinem Zeitpunkt haben sie gesagt, so, und das,
ich hab
und
das ehrlich gilt gesagt jetzt für alle. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sie das gemacht haben bei der ersten Season der Living Story. Ich kenne halt Löwenstein nur in der aufgebauten Version wieder, in der wiederaufgebauten und davor in der zerstörten Version. Aber
es spricht ja dafür, dass du, obwohl du diese Questreihe nicht gemacht hast, trotzdem jetzt diesen aktuellen neuen Stand hast. Genau.
Ja, das habe ich. Das habe ich auf jeden Fall. Das muss irgendwie innerhalb der Story natürlich passiert sein. Klar, anders geht es ja gar nicht. Also ich gehe davon aus, es wäre jetzt, man müsste einfach mal im Wikipedia-Eintrag nachlesen, wie das passiert ist, aber das habe ich tatsächlich vorher nicht getan.
Okay, vielleicht sind ja Spieler dabei, die das erlebt haben, dann könnt ihr das in den Kommentaren vielleicht kurz ergänzen.
Gerne.
Würde mich auch interessieren. Ja. Genau, aber wie unterscheidet sich das jetzt dann der DLC von dieser Art von Content-Updates, die ja dann quasi gekommen sind? Also warum ist das jetzt eine Entscheidung gewesen, den als kostenpflichtigen Add-on anzubieten?
Deutlich größer. Also deutlich größer. Jetzt nicht unbedingt, was die Einzelmissionen, also die Questmissionen, die Story-Dinger angeht. Da ist die Living Story, ich würde nicht sagen, on par gewesen mit Heart of Thorns, aber nicht wahnsinnig viel weniger. Aber sie haben halt vier neue Maps hinzugefügt. Sie haben neue Mechaniken, die sich auf die ganze Welt auswirken, hinzugefügt. Mhm. Da kann man schon einige Zeit verbringen.
Neue Klasse auch, genau.
Ja, genau. Und die neue Klasse und die neuen zusätzlichen Spezialfertigkeiten für die bestehenden Klassen. Also man kann ja dann nochmal so sozusagen seine Klasse so umbauen, dass sie sich plötzlich ganz anders spielt als vorher. Also ich spiele einen Waldläufer und also hauptsächlich ein Waldläufer. Ich habe, weiß ich nicht, 5 oder 6 Charaktere auf Level 80. Bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich nachgucken. Ich glaube, einer ist noch nicht auf Level 80, aber die anderen schon. Aber ich spiele halt hauptsächlich meinen Waldi. Ich weiß ja, der Waldi ist halt so ein Noob-Charakter. Aber der Waldi ist halt auch irgendwie ein sehr, sehr cooler Charakter für Menschen, die gerne auch mal allein unterwegs sind. Das mag bizarr klingen, wenn man über ein MMO redet, aber ich mag es halt auch ganz gerne, insbesondere in Guild Wars, einfach so durch die Lande zu streichen und Sachen für mich zu erleben. Mhm. Gut, jetzt habe ich das meiste schon gesehen. Ich habe also einer der Titel, die man in Guild Wars erreichen kann. Es gibt ja immer so Titel unter den Namen, irgendwie so das A und O, das bekommst du halt, wenn du vier legendäre Weltbosse in der in der Wüste erlegt hast oder du bekommst zum Beispiel bereits gemacht, bereits gesehen oder wie heißt es? Been there, done that heißt es, glaube ich, auf Englisch, genau. Und das bedeutet halt, dass du alle Punkte, alle Herzchen, alle Sachen, die im ursprünglichen Guild Wars drin waren, dass du die
Abgelaufen bist,
abgearbeitet hast.
ja.
Genau, richtig.
Passt
Und
ja
das
zu einem
muss.
Waldläufer, ja.
Ja, genau. Und mit einem Waldi geht sowas tatsächlich echt vergleichsweise easy, weil das Pet schon ziemlich cool aggro zieht und man da wenig in Bedrängnis gerät. Oder höchst selten jedenfalls. Übrigens nochmal zurück zu vor Heart of Thorns. Es gab tatsächlich auch zwei weitere neue Gebiete, die sie eingeführt haben. Und zwar ist das der Zwischenbereich zwischen dem jetzigen neuen Gebiet und dem alten Gebiet. Sie haben da nämlich so eine Art, ja, sie haben eine Wüste eingeführt. Das sind zwei Maps. Das ist einmal die Trockenkuppe und einmal die Silberwüste. Und da haben sie schon so ein bisschen die Mechanismen, die sie hinterher in Heart of Thorns umgesetzt haben, ja, so Probe laufen lassen und ein bisschen rumexperimentiert mit Sprungmechanismen, wie man es jetzt in Heart of Thorns hat. Man bekommt zum Beispiel in Heart of Thorns die Fähigkeit, so Sprungpilze zu
Yes,
nutzen.
habe ich im
Und
Video gesehen. Das sieht ja
genau.
sehr amüsant aus. Also ein bisschen Super Mario-Style.
Ja, voll. Und damit haben sie schon in den beiden neuen Maps, die sie zwischenzeitlich eingefügt haben, rumexperimentiert mit derartigen Mechaniken und auch mit so sehr getimten und sehr, sehr aufwendigen Events und so weiter und so fort, die es im Vorfeld so, finde ich, in der alten Welt noch nicht gab, außer vielleicht an der Fluchküste, aber auch da irgendwie nicht so. Die Events insbesondere auf der zweiten Map, finde ich, von Heart of Thorns, die erfordern schon ein bisschen mehr Zusammenarbeit zwischen den Spielern, als es vorher der Fall war. Und zwar, dass man da zum Beispiel drei oder im Fall von Tahrir, das ist so eine Stadt, die man erobern muss, da müssen halt vier Gruppen parallel miteinander arbeiten und dürfen nicht irgendwie davonpreschen oder die anderen im Stich lassen oder sonst irgendwas, weil sonst scheitert das Event und niemand will, dass es scheitert, weil danach gibt es nämlich Belohnungen, dass sie einem aus den Ohren rauskommen.
Und was ich gelesen habe, was ja bei World of Warcraft jetzt schon so schon sehr lange auch ein sehr wichtiges Element ist, ist sowas Ähnliches wie Raids dazugekommen, oder? Dies gab
Es
es
ist ein
vorher
Raid
nicht.
inzwischen,
Einer,
also
okay.
genau, also sie haben einen Raid-Dungeon eingefügt. Das gab es in der Form vorher auch nicht. Zum ersten Mal können so 10 Leute zusammen in so eine Art Dun also in Dungeon reingehen. Vorher waren es immer nur 5. Oder in den übrigen Dungeons sind es halt 5 und da sind es halt 10 und da geht es dann halt nochmal ein bisschen mehr zur Sache. Das heißt,
Mehr Teamwork auch gefragt und so.
wobei. Auch schon in den Fraktalen der Nebel muss man einiges an Teamwork bringen, wenn man das Ende sehen will. Aber die Fraktale der Nebel, das ist so eine ganz bestimmte Dungeon-Art, die gibt es aber schon seit Anfang an. Oder wirklich seit Anfang? Ich glaube ja, seit Anfang an oder zumindest ein paar Wochen später oder sowas. Aber die Fraktale der Nebel sind halt auch sehr, sehr tricky. Weil es da eben nicht nur darum geht, möglichst viel Damage auszuteilen, wenn man auf einen Boss trifft, sondern da muss man halt auch Sachen machen. Also der eine Teil des Teams lockt halt den Gegner unter so eine Lava, so einen Lavabehälter und dann muss einer dann das Lava, also die Lavasuppe auf ihn draufkippen. Erst dann wird er verletzbar oder erst dann wird er so verletzbar, dass es sich lohnt, auf ihn zu schießen, so eine Art. Oder ihn mit Schwertern zu bearbeiten oder mit Zaubersprüchen und dergleichen mehr. Also das gab es vorher auch schon. Also insofern, die Mechaniken sind jetzt nicht das Neueste, sondern das Neue ist halt eher, hallo, jetzt mal 10 Leute zusammen im Dungeon und entsprechend mehr Gesundheitspunkte hat dann halt der Boss.
Ja, braucht ja auch eine andere Koordination dann, ja. Also ist ja auch eine
Genau.
neue Herausforderung.
Genau.
Was
Ich
ich
meine, man
sehr.
muss das Metagame grundsätzlich, also klar geht es auch in Guild Wars 2 in erster Linie darum, dass man viel Damage austeilt, aber das Metagame ist dann doch noch ein bisschen komplexer, als es vielleicht beim ersten Mal hinschauen der Fall ist. Also man muss viel mit Zuständen, Conditions, also mit derartigem Kram arbeiten. Man muss was mitnehmen, was das Zeug aufhebt. Man muss wissen, wie man seine Skills miteinander kombiniert, um den größtmöglichen Output an Damage zu erreichen und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, sehr knifflig. Und es gibt so ein paar Klassen, die man nicht so gerne momentan in den Raid mitnimmt, weil die zu schwach sind. Mhm.
Klar, aber gut, sowas verändert sich ja auch immer so ein Meta-Game, ja, genau. was gerade irgendwie relevant ist. Was ich sehr reizvoll fand, wenn ich, also ich habe Guild Wars jetzt noch nicht gespielt, ich werde es glaube ich auch nicht so bald spielen.
What? Ich leg auf.
Ich hab Dark Age of Camelot gespielt. Das rettet meine Seele wieder.
Okay, ja gut, also alles verziehen. Dark Age of Camelot.
Das war ja. Super.
Das ist schwierig, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was waren die, oder was ist das MMO, was sich am meisten mitgenommen hat in den letzten Jahren, stehen tatsächlich vier Sachen zur Auswahl. Das ist zum einen Dark Age of Camelot. Das ist zum einen dann natürlich das erste Guild Wars mit allen Erweiterungen und auch dem finalen Add-on, Eye of the North. Und dann tatsächlich das zweite Guild Wars, weil es mir nach wie vor total gut taugt. Also ich kann verstehen, dass viele Leute, die das erste Guild Wars geliebt haben und dann das zweite spielen und genauso lieben wollten, enttäuscht worden sind, weil es halt dann doch ein sehr anderes Spiel ist. Aber mir taugt es total. Ich finde es super. Also es ist sehr, sehr clever. Man hat viel Abwechslung darin. Aber dann gibt es noch ein Spiel.
Das Piratenspiel?
Ja, genau. Ja. Pirates of the Burning Sea. Ich glaube, ich habe selten ein MMO über so lange Zeit so intensiv gespielt wie Pirates of the Burning Sea. Ja.
Da müssen wir auch mal einen Podcast zu machen, glaube ich.
Können wir gerne machen, aber ich kann dazu nichts Aktuelles erzählen. Das habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gespielt.
Nennen wir die Folge Sail Forever und dann passt es wieder.
Ich kenne nicht mal mehr meine Zugangsdaten. Und die haben ja auch inzwischen den Publisher gewechselt. Die waren ja vorher bei Sony Online Entertainment. Und jetzt ist es so eine Klitsche in den USA, die heißt Portalus, wenn mich nicht alles täuscht. Portalus Games, die das machen. Und die haben mir mal irgendwann eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, wenn du jetzt einloggst, dann hast du deinen Captain weiterhin. Und dann habe ich das aber verpasst. Und
Ja, aber dann jetzt ist vielleicht das neue Rare-Spiel was für dich. Also du bist zwar eher so PC-Gamerin, aber Rare bastelt doch gerade an so einem, ich weiß gar nicht, ob das für PC kommt, an so einem Piraten-MMO-Multiplayer-Gedöns.
Naval Action reizt mich übrigens, auch wenn das Problem ist halt, das sind alles Sandbox-Spiele. Und ich weiß nicht, ob du meine Kolumne jetzt jüngst gelesen hast.
Nein,
ich habe keine Zeit mehr für
Sandbox-Spiele. Doch, die mit Sandbox habe ich ja gespielt, deswegen kenne ich ja dieses Piratenspiel.
Ich habe keine Zeit mehr für Sandbox-Spiele. Ich kann die mehr. Also, es ist, also was man da an Zeit und Arbeitsaufwand und Orga, Planung, Krams, Pipapo, auch abseits des Spiels rein investieren muss, darauf habe ich halt keinen Bock mehr. Ich spreche natürlich auch so ein bisschen aus der Position eines sehr engagierten Gildenmitglieds bei Pirates of the Burning Sea. Hinterher war es so schlimm, hinterher war ich so engagiert, dass sie mich einfach zur Gildenleaderin gemacht haben, was nicht lustig war. Ich glaube, meine erste Amtshandlung war, zwei Leute rauszuschmeißen, die mich so genervt haben. Das war so anstrengend. Ich mag sowas nicht mehr. Ich kann da sowas nicht mehr. Da kommen mir so Spiele wie Guild Wars oder auch meinetwegen World of Warcraft, für alle, die World of Warcraft geil finden, das kommt mir eher gelegen, weil man da auch mal weg sein kann,
einsteigen kann, so jederzeit.
Ja. Genau, wieder einsteigen kann jederzeit. Und vor allen Dingen, du hast halt nicht, wie bei einem Sandbox-MMO, immer das Bedürfnis, vor allen Dingen, wenn du mit einem großen Team unterwegs bist oder das Verlangen oder du spürst eben nicht diese Verpflichtung, da zu sein für den Rest der Bande. Finde ich zumindest.
Ja, kann ich total nachvollziehen.
Ich bin jetzt bei Guild Wars 2 bin ich in einer vergleichsweise großen Gilde inzwischen gelandet. Also meine ursprüngliche Gilde gibt es nicht mehr. Schade. Aber meine neue Gilde, die ist vergleichsweise groß, heißt Zirkel der Finsternis, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Sind alles sehr, sehr nette Leute, auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, Guild Wars 2 ist eher das Spiel für die nicht unbedingt super alten, aber auch eher nicht unbedingt für die wahnsinnig jungen. da fällt es dann nicht auf, wenn du mal nicht dabei bist oder sowas. Ich mache zum Beispiel seltenst bis nie, eigentlich habe ich es noch nie gemacht, wenn ich ehrlich sein soll, bei Gildenreisen oder Gildenrennen mit, weil die immer irgendwie zu Zeitpunkten stattfinden, wo ich nicht kann oder wo ich gerade irgendwie was anderes machen möchte. Und mir kreidet es niemand an, wenn ich nicht dabei bin. Wenn ich aber bei einer Hafenschlacht von Pirates of the Burning Sea nicht dabei war, in meiner Position als Dolmetscherin zwischen den amerikanischen Spielern und den deutschen Spielern, dann hätte mir man das hinterher schon übel genommen. Also
nicht, ja, aber das ist halt der Unterschied zwischen diesen, wie hast du es genannt, Freizeitpark-MMOs?
Ja,
wo man quasi jederzeit hin kann, genau. Und kann immer irgendwie was machen und hat immer Spaß.
Genau.
Und dann so diese andere Art von MMOs, wie es zum Beispiel jetzt auch halt EVE Online ist, wo man halt auch sehr intensiv zu gewissen Zeiten gewisse Dinge tun muss, ansonsten hat man halt verloren, oder?
Ja, so, richtig. Ja, so ungefähr. Oder ich meine, wenn man MMO spielt und wenn man nicht einfach so dödelig vor sich hinspielt, man will ja was reißen irgendwie. Ich zum Beispiel bin ein großer Freund von PvP. Wenn ich mich richtig in MMO reingefressen habe, dann will ich auch das PvP rocken. Das ist bei Guild Wars, beim ersten hat das ganz gut funktioniert. Also meine damalige Gilde, No Obedience, Gildentag Noob natürlich, klar. wir waren in den ersten 4, 5, 6 Wochen waren wir auf Platz 4 der Weltrangliste. Das war schon nicht so schlecht. Dann haben aber die Amerikaner und die Koreaner gemerkt, wie das Spiel funktioniert. Und dann war das vorbei. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Kann das sein?
Weiß schon, und wenn, ist ja schon lange her.
Ja, ist egal. Und,
die Fallhöhe ist nicht so hoch.
Und auch bei Guild Wars 2 habe ich echt viel PvP gespielt, zwar unranked. Also es gibt ranked und unranked. Das ranked, ist egal, das geht zu tief ins Detail. Viel PvP gespielt und hasse es, wenn ich dann nicht auf Platz 1 oder Platz 2 stehe in meiner Gruppe. Am besten ist es natürlich, wenn ich auf Platz 1 stehe in meiner Gruppe und die dann noch gewonnen hat. Also das ist halt super. Ne?
Aber du machst es ja nicht zum Spaß eben.
Ich mache das ja nicht zum Spaß, richtig. Ich will mir auch gut dabei fühlen und danach. Das heißt, ich will also was reißen. Und bei einem Sandbox-MMO kannst du nicht einfach mal reinspringen, schnell mal eine Runde PvP spielen wie in Guild Wars 2, sondern wenn du sowas spielst wie Pirates of the Burning Sea oder EVE Online oder sowas, dann braucht das auch ein bisschen Vorbereitung. Und dafür habe ich einfach keinen Bock mehr. Also dafür habe ich keine Zeit mehr.
Dann kann man auch nichts anderes mehr spielen. Ja, klar.
Ich kann
den Reiz schon verstehen, aber dann ist es halt so ein Fulltime-Job.
Ich meine, Dark Age of Camelot, ganz kurz noch Exkursion. Damals, mein damaliger Freund und ich, wir haben auf einem US-Server gespielt. Gawain, für die Leute, die es interessieren sollte. US-Server, Gawain, ja. Und das war natürlich von den Burgen-Raids, also von den Burgenschlachten, von den großen PvP-Schlachten, war das vom Timing her halt immer ein bisschen scheiße für uns. Wir haben unsere Wecker auf 3 Uhr nachts gestellt, dass wir daran teilnehmen konnten. Das ist kein Scheiß. Also wir sind halt nachts aufgestanden, haben uns vor den Rechner gesetzt, tot, um dann mit 50 Leuten durch die Lande zu laufen und Spaß zu haben.
Das war auch unfassbar damals. Also das war ja auch so, gab es ja keine deutschen Server zu der Zeit, oder? Als es neu war.
Ja, doch. Also nee, die deutsche Version kam deutlich später als die englische Version. Und es hat mich auch wahnsinnig gekickst, als ich dann damals meinen Charakter auf dem deutschen Server, um die deutsche Version dann zu testen, erstellt habe und festgestellt habe, mein doch sehr exotischer Name, den ich blöderweise bei uns damals in der GameStar im Test abgebildet habe, war weg.
Nein.
Ich habe gedacht, ich spinne. Ich meine, wer nennt sich denn Quambo Wambo?
Also, ja, der es gelesen hat in deinem Artikel.
Ja, danke.
Hast du das neu mitgekriegt? Ich schweife mir komplett, aber bei Blade & Soul, aber wir sind ja immer noch im Kontext.
Genderlock?
Bei Blade & Soul, dieses Asia-MMO.
Das andere Asia-MMO.
Was jetzt gerade neu kam. Da haben die Moderatoren durften schon irgendwie ein paar Stunden vorher rein, um sich die Namen zu sichern. Aha. Und haben dann aber halt irgendwie 10, 12 Accounts angelegt und haben halt so diese ganzen bekannten Namen sich schon gesichert, haben aber witzigerweise oder blöderweise hat der Verlag, nicht der Verlag, der Publisher gesagt, die Leute, die es vorbestellen, also sprich vorbestellen bei dem Free-to-Play-MMO, heißt halt, du kaufst erstmal so ein Gründungspaket, haben die das genannt, und dann darfst du quasi 2 Stunden vorher auf den Server zum Start, um dir diese Namen zu sichern. Also quasi das Gründungspaket ist auch dann, dass du dir deinen Lieblingsnamen sichern kannst. Und
dann waren
halt diese ganzen Manga- und Anime-Namen alle schon besetzt, weil die Moderatoren noch mal ein bisschen früher rein durften. Dann gab es einen riesen Aufschrei.
Ja.
Verständlicherweise. Also, für die eh schon gezahlt haben. Und dann war halt waren die Dinger halt weg. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte,
Black Desert Online ist übrigens das mit dem Genderlock, aber das ist was ganz anderes, genau.
Was ich vor 10 Minuten sagen wollte, was mich an dem, als ich mich jetzt im Vorfeld ein bisschen informiert habe über Guild Wars 2.
Gut, dass du dich wenigstens informiert hast von uns beiden.
Da fand ich das sehr reizvoll, diesen neuen Charakter. Vielleicht kannst du da was, nicht neuen Charakter, die neue Klasse, der Leonardo DiCaprio-Charakter.
Ja, der genau. Revenant, der Wiedergänger, genau.
Fand ich sehr cool, dass der, korrigier mich, dass der so zwischen diesen Geisterwelten sich Eigenschaften wechseln kann auf Knopfdruck.
Ja, also das ist, wird natürlich von den Entwicklern dann immer sehr, wie soll ich sagen, blumig beschrieben. Also sie sind immer sehr in der Lore drin, wenn sie sowas beschreiben und immer sehr, es geht, also die Mechanik tritt in dem Moment, wenn die das beschreiben, nach hinten. Aber die Mechanik ist eigentlich nichts großartig anderes als das, was der Elementarmagier macht. Also der Elementarmagier wechselt ja zwischen den Elementen. Hupsa, jetzt habe ich gerade, glaube ich, irgendwie Lärm veranstaltet hier. Der wechselt ja zwischen den Elementen, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und der Revenant wechselt zwischen den Geistern verstorbener Helden. Wie zum Beispiel Yalis Eisenhammer, das ist so ein Zwerg, den man vielleicht auch schon aus dem ersten Guild Wars kennt. Ne? Und Shiro Tagashi, das ist auch so ein Assassinentypen, den man vielleicht aus Factions, glaube ich, kennt. Und noch zwei, noch einen Zentauren und jetzt hier.
Ja, das vierte weiß man immer nie, wie bei Wer wird Millionär. Genau. Aber das heißt, der wechselt dann einfach seine Fähigkeiten, oder? Also der wechselt, genau, wenn er der Zwerg ist, ist er dann eher der Tank wahrscheinlich, oder und so wechselt er sein Fähigkeiten-Set.
Also dadurch, dass er eine schwere Rüstung trägt, steckt er sowieso schon mehr ein als, sagen wir mal, so der handelsübliche Typ in Lederrüstung oder in Stoffklamotte. Also der verträgt ohnehin schon eine ganze Menge. Als Zwerg hat er tatsächlich Skills, die eher so in Richtung Tank gehen. Beziehungsweise, nee, nicht wirklich Tank, sondern eher so Unterstützer. Also so nach dem Motto, ich push meine Gruppe so ein bisschen und kann den Stabilität geben und so weiter und so fort. Das Coole dabei ist aber, dass du zwischen diesen beiden, also wenn du zum Beispiel wirklich gute Kombination, um alleine loszuziehen oder um zu leveln, ist tatsächlich Yalis Eisenhammer und Shiro Tagashi, also der Assassine mit den beiden Kurzklingen. Also man spielt ihn im Idealfall mit zwei Klingen, also zwei Schwertern. Und den Yalis Eisenhammer kannst du auch mit zwei Schwertern spielen, weil du kannst ja auch noch die Waffen zwischenzeitlich wechseln. Du kannst also nicht nur diese Seeleneinstimmung wechseln, sondern auch die Waffen. Und den Yalis, den spielt man gut mit einem Hammer. Und du kannst halt gut zwischen diesen beiden Sachen wechseln. Also in der Gruppe dann halt den Yalis rausholen und die Yalis-Skills einsetzen. Und wenn du, wenn dir das alles zu lahmarschig ist und zu wenig Damage ausgeteilt wird, dann wechselst du halt auf den Shiro Tagashi, schmeißt die beiden Klingen in deine Arme und schnetzelst dich da halt durch wie bekloppt. Und ich hab den Revenant, ich hatte Gott sei Dank viele Folianten des Wissens übrig. Folianten des Wissens sind Bücher, die man sammeln kann. Und eines dieser Bücher pusht deinen Charakter halt ein Level. Okay. Und ich habe meinen Revenant halt in 10 Minuten auf Level 80 gehabt. Also ich musste halt nicht irgendwie leveln oder sowas.
Also du musst nicht dann die Quests erledigen, sondern du kannst es auch durch andere Tätigkeiten, die du vorher gemacht hast, mit diesen Büchern dann eben neue Charaktere so gleich hochpushen.
Genau, es gibt auch jedes Mal, wenn du irgendwie Geburtstag hast oder sowas, kriegst du halt auch so ein kleines Paketchen von, also wenn einer deiner Charaktere ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre wird, kriegst du so ein kleines Paketchen von ArenaNet im Spiel und da ist dann zum Beispiel so ein Item drin, dass du deinen Charakter von 0 auf 20 pushen kannst, sofort.
Ja, okay. So wie bei Destiny so ein bisschen neulich.
Ja, genau. Und ich hatte halt viele Folianten des Wissens, habe den dann also sofort auf Level 80 hochgezogen. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, du spielst gerade draußen 2 Minuten und du hast da schon Level 80 Revenant rumstehen. Aber
das heißt ja bei dem MMO auch nicht wirklich, also hast ja trotzdem noch was zu tun bei Level 80.
Ja, klar, da fängt's ja mit Heart of Thorns erst an. Lass uns später nochmal über Heart of Thorns reden, erinnere mich dran. Und
sagst du noch eine halbe Stunde Podcast?
Es ging doch hier um dieses Spiel, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich stand da also und der Revenant kommt ja auch erst mit Heart of Thorns. Insofern sind wir
Voll on topic.
Wir sind safe, genau. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Genau, und ich spielte den Revenant und hatte genau diese Kombination mir rausgepickt und hatte, glaube ich, auch offensichtlich aus mir unerklärlichen Gründen meine Fertigkeiten so angeordnet, dass ich einen ganz guten Charakter hatte. Es war halt am Anfang echt so ein bisschen Learning by Doing, Trial and Error. Inzwischen kannst du ja wahnsinnig viele Builds die einfach auch im Internet angucken, die Vor- und Nachteile dir anschauen, gucken, wo spielt man den am besten, wie spielt man den am besten. Du kannst es ausprobieren. Und der Revenant war halt neu. Und ich habe ihn mir einfach mal so zusammengebaut, wie ich das Gefühl hatte, dass er sich richtig anfühlt. Ich hatte das Gefühl, dass er sich richtig anfühlt. Sehr gut. Und der war echt fantastisch. Also es war echt super cool. Und ich habe mir gedacht, okay, der wird bald genervt. Der ist zu stark. Insbesondere in der Kombination Shiro-Tagashi, also sprich Direct Damage, Assassinen-Skills, zwei Klingen. Der haut da Damage raus wie nichts Gutes. Also das ist so, Dieb-Klasse. Der Dieb ist ja, weißt schon, Dolchen und so weiter oder auch mit Bogen und so weiter. Aber der Dieb ist halt dazu da, schnellen Damage sehr gezielt auszuteilen. Und der Dieb trägt aber nur Lederrüstung. Und der Revenant trägt halt richtig Metallplatte und haut aber trotzdem wahnsinnig viel Damage raus. Und da ist so ein Missverhältnis gewesen. Und das haben sie jetzt so ein bisschen entschärft, glaube ich, inzwischen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Revenant war Teil eines Patches neulich, dass er so ein bisschen geschwächt worden ist. Ich spiele ihn selten in letzter Zeit, bis gar nicht, weil ich mich jetzt wieder auf meinen Waldi sozusagen eingeschossen habe.
Ja, du hast vorhin erwähnt oder habe ich auch gesehen, dass man jetzt auch für die anderen Charaktere noch was bekommt, wenn man das Add-on kauft, also diese neuen Fähigkeiten oder wie die
genau sind. Genau. Du brauchst halt genug Punkte, sogenannte Heldenpunkte, um die freizuschalten. Und dann bekommst du neue Fertigkeiten. Zum Beispiel mein Waldläufer kann nebenbei in sozusagen als Zweitberuf kann er noch einen Druiden spielen. Mit einem Stab. Und der ist halt, was erwartet man von einem Druiden, dass er einen heilt? Ganz klar. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Heilmensch. Ich bin halt gerne jemand, der sich irgendwo hinstellt und Leute verdrischt. Und deswegen spiele ich den Druiden nie bis höchst selten. Aber vielleicht ist der Druide auch ein ganz, ganz cooler Charakter. Ich hab mich ehrlich gesagt noch nicht so intensiv mit dem auseinandergesetzt. Vielleicht kann der auch ganz furchtbar cool Damage austeilen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht von dem, was ich gesehen habe. Ist er eher so eine Heilnuss. Ja, genau.
Aber es ist ja der gleiche Charakter, nur eben mit einer zweiten Fähigkeiten-Set oder wie mit dem Druiden-Set sozusagen.
Ja, du hast so, ja, wie soll ich dir das erklären? Egal. Also du kannst nach wie vor natürlich Damage austeilen, aber sobald du halt sozusagen den Stab einsetzt als zweite Waffe und diese Druiden-Fertigkeiten aktiviert hast vorher in deinem Charakter-Screen, hast du halt auch noch ein erweitertes Fähigkeiten-Set. Ja, okay. Also du kannst mehr als vorher, beziehungsweise du kannst andere Sachen als vorher.
Und das gab es vorher nicht.
Nicht, genau. Das ist natürlich ganz clever gewesen von ArenaNet. Jetzt kommt die böse Analyse. Und zwar, weil sie ja gesagt haben, hey, wir wollen kein neues Level Cap einführen. Wir wollen die Spieler aber weiterhin an uns binden und das machen wir zum einen durch diese unglaubliche Grind-Geschichte, die da mit dem Add-on da reingekommen ist und den ganzen Beherrschungspunkten, dazu später mehr, aber auch dadurch, dass sie halt diese neuen Klassen, also diese neuen Subklassen. Unterklassen eingeführt haben. Und viele Leute wollen tatsächlich, und das sind echt nicht wenige, die wollen tatsächlich auch für ihre neue Unterklasse die bestmöglichste Ausrüstung haben. Mhm. Und die Jagd nach der bestmöglichsten Ausrüstung, sprich Legendary Weapons oder sowas, ja, das hält die Leute dann natürlich wieder im Spiel, weil sie plötzlich mit ihrer Klasse ein Item benutzen können, eine Waffe benutzen können, die sie vorher nicht benutzen konnten. Mhm. Und dann haben sie vielleicht schon ihre 2, 3 Legendaries für den Charakter, wollen aber jetzt für die neue Unterklasse auch nochmal eine Legendary haben.
Wenn man aber so 5 Charaktere hat wie du, kann man dann sich nicht einfach die von den anderen holen oder sind die gebunden?
Ich habe noch nie Legendary gehabt. Okay. Aber ich glaube, die sind Account gebunden, die sind nicht Seelen gebunden, wenn mich nicht alles täuscht. Das ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass
Dass
man
du erstmal haben
vielleicht,
musst. Ja, klar.
dass man es erstmal haben muss, genau. Sind Legendaries, korrigiert mich Leute, sind Legendaries accountgebunden oder seelengebunden? Das ist jetzt die große Frage. Ich kenne mich aus mit der Materie.
Aber man hat auf jeden Fall wieder was zu tun, den
Man hat auf jeden
diesen
Fall wieder was zu tun.
Subcharakter
Aber
hochzuleveln.
der Witz ist ja, dass das ja nicht der einzige Punkt ist, der dich in dem Spiel hält, weil mit Heart of Thorns sind eben diese Beherrschungspfade dazugekommen, also die zum Beispiel dir ermöglichen, diese Hüpfpilze zu benutzen.
Ach, das muss
Oder
man sich erst
eben,
erlernen dann, oder
das
wie?
muss man erstmal
Okay.
lernen und das lernt man auf so eine ganz perfide Art, nicht indem man einfach so ein Erfahrungsbalken füllt und dann so, ja, hier jetzt lernen oder sowas, sondern du musst dir halt im Vorfeld klar sein, was möchte ich denn jetzt lernen? Möchte ich jetzt hier die Lehre der Itzel lernen? Das ist einer dieser, ja, die Itzel sind halt so ein Volk in dem Maguma-Dschungel, ne? Und wenn du da dann die Lehre der Itzel anfängst, dann kriegst du halt so spezielle Sachen. Und wenn du die Lehre der Nuoch anfängst, kriegst du halt andere spezielle Sachen und so weiter und so fort. Die sind dann gestaffelt bis, ich glaube, maximal sechs. Also sechsmal so einen Balken füllen, um einmal so einen Pfad komplett
Und das sind
abzuschließen,
dann
sind nicht.
kleine Quests oder Aufgaben oder?
Ja, genau. Und an dieser Stelle brechen wir den Podcast ab. Nein, denn jetzt ist alles gesagt. Es sind so kleine Quests und man hat das relativ schnell erledigt. Nein, nein, nein. Pass auf, ich erkläre es am Beispiel des Gleitens. Ich glaube, das ist am einfachsten und am klarsten zu erkennen, worum es da geht. Und zwar, du bekommst ja, wenn du in den Dschungel kommst, also wenn du das Add-on kaufst, kriegst du Flügel. Und die kannst du aufspannen. Und mit denen kannst du rumgleiten. Das Problem ist nur, dass diese Flügel am Anfang nicht wirklich gut viel taugen. Also du musst auch erstmal ein bisschen was lernen. Zum Beispiel, dass du unendlich lange fliegen kannst. Also sonst, es gibt so ein Ausdauerbalken am Anfang mit den Flügeln zusammen. Der wird immer kleiner und wenn der leer ist, dann fällst du einfach runter und bist tot, je nachdem, wie weit du oben bist. Du kannst aber dann lernen nach und nach, dass du zum Beispiel dauerhaft gleiten kannst. Du kannst lernen, dass du dich im Flug tarnen kannst. Also durch so einen Doppelklick wirst du halt unsichtbar für eine Weile. Was ganz cool ist, wenn du halt an Gegnern vorbeifliegst. Ich habe es ungefähr jetzt zweimal benutzt, weil man es eigentlich nicht braucht. Du lernst ganz am Ende. Ich glaube, das Gleiten ist das Einzige, was 6 Punkte hat. Alle anderen haben, glaube ich, nur fünf. Fünfmal so einen Erfahrungsbalken füllen. Auch da bitte Korrekturen in die Kommentare, falls ich mich vertue. Aber auch mit Zahlen bin ich nicht so gut. Ganz am Schluss lernst du sogenannte Leihlinien oder Leylinien, wie man es auch immer aussprechen möchte, zu nutzen, um an bestimmte Punkte auf der Karte zu kommen. Du brauchst zum Beispiel am Schluss in der letzten Karte brauchst du dieses Lei- oder Leylinien gleiten, um einen bestimmten Punkt auf der Map zu bekommen, um die Map zu komplettieren. Und du musst alle 4 Maps komplettieren, um die Gabe von Maguma zu bekommen. Und die Gabe von Maguma braucht man, wenn man sich eine Legendary bauen will.
Das klingt, als hättest du viel Spaß dabei gehabt.
Ich bin ja auch noch lange nicht so weit. Also du musst auch tatsächlich jeden Beherrschungspfad, wirklich jeden einzelnen Beherrschungspfad auf Maximum haben,
Und
um das
sind
machen
die
zu
so
können.
lang oder sind die einfach nur nervig oder beides?
Du brauchst halt extrem viele Erfahrungspunkte. Und ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, unter der kann sich niemand was vorstellen, weil es so eine abstrakt hohe Zahl ist. Aber ich versuche es dann in Kontext zu setzen. Du brauchst, um alle Beherrschungspfade auf Maximum zu haben, also sprich alle abgeschlossen zu haben, brauchst du fast oder knapp über sogar 80 Millionen Erfahrungspunkte.
Klingt schon
80
mal
Millionen.
beeindruckend viel, ja.
Okay, wenn du dir jetzt vorstellst, du machst irgendein Event mit im Dschungel, also das ist dann irgendwie ein kleines Zwischenevent, du legst einen Boss oder sowas, dann bekommst du ohne einen Boost, einen Erfahrungspunkte-Boost oder sowas, bekommst du irgendwie was im Bereich von 18.000, 19.000.
Okay.
Ja, genau.
Gut, danke.
Du bekommst es auch, wenn du Blümchen pflückst, wenn du
Ja.
Metall abbaust, wenn du Mobs klopfst. Wenn du Dungeons machst, wenn du Kram machst und so weiter und so fort, bekommst du natürlich auch deine Erfahrungspunkte. Aber 80 Millionen sind schon echt eine Hausnummer. Und davon entfallen 50 Millionen ungefähr auf die neuen Karten, wo man just diese Punkte, man kann diese 50 Millionen, also diese Beherrschungspfade, kann man nur auf den neuen Karten auffüllen. Und die restlichen 30 Millionen Punkte entfallen auf die alte Map. Also auf den alten Teil von Tyria. Das wechselt tatsächlich von Bereich zu Bereich. Und das Gemeine, worauf ich am Anfang hinaus wollte, du musst dir halt vorher klar werden, okay, ich möchte jetzt diesen Pfad lernen. Und dann klickst du den an. Und wenn du dann zwischenzeitlich irgendwie bei der Hälfte der, was weiß ich, was du da brauchst, irgendwie 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen Erfahrungspunkte, wenn du dann bei der Hälfte sagst, ich will jetzt aber doch eher lieber was anderes zuerst lernen, dann fängst du da wieder von vorne an.
Nein.
Du kannst nicht.
Das wird nicht einfach so gelassen und du machst was anderes so lang?
Natürlich, also du, das, was du in diesem einen Beherrschungspfad gelernt hast, das verlierst du nicht.
Okay,
also das bleibt
dir
erhalten.
Das habe ich gerade gedacht.
Aber diese Punkte, die du angehäuft hast, die kannst
variabel
du nicht frei
verwenden.
Zuteilen, sondern du musst dir vorher klar werden, okay, ich möchte jetzt gleiten, Rang 4 lernen und nicht Lehre der Itzel Rang 3 oder sowas. Und das musst du anklicken und dann lernst du diesen Pfad.
Okay.
Also das ist schon...
Klingt sehr zeitaufwendig.
Das ist auch zeitaufwendig. Was ich jedem empfehlen kann, der Heart of Thorns irgendwie spielen möchte oder gerade angefangen hat oder sowas, möglichst schnell runter zur vierten Karte, Dragon Stand heißt die im Englischen, auf Deutsch Widerstand des Drachen, furchtbar. Und da die Eventketten mitmachen, das lohnt sich total. Das ist ein bisschen zeitaufwendig. Das dauert ungefähr, je nachdem, wie gut man ist, bis zu 2 Stunden. Also man braucht dafür 3 komplette Schlachtzüge. Drei komplette Schlachtzüge braucht man schon. Man braucht im Idealfall 3 taugliche Commander. Das sind die Leute, die so einen Schlachtzug anführen. Und man muss ein bisschen koordiniert mit den beiden anderen Gruppen zusammenarbeiten. Das heißt, Kommunikation muss zumindest am Ende stattfinden. Und dann kriegt man tatsächlich auf dem Weg dahin schon eine Menge, also bis zum Finale kriegt man schon eine Menge, Menge, Menge Erfahrungspunkte. Also von einzelnen Bossen, von einzelnen Events, von Zwischenevents, von Pipapo. Und ganz am Schluss, wenn man den blöden Drachen am Ende der Karte gelegt hat, nämlich Mordremoth, dann kriegt man auf einen Schlag 189.000 Erfahrungspunkte und das ist schon mal ganz okay.
Ist ordentlich im Verhältnis, aber trotzdem klingt es irgendwie so wie so ein Tropfen.
Ja, das ist auch ein Tropfen. Das ist auch ein Tropfen. Aber tatsächlich, wenn man einen Pfad relativ zügig mal füllen möchte, dann Widerstand des Drachen. Das Problem ist nur an dieser Karte, diese Eventkette startet alle 2 Stunden. Denn wenn die einmal gestartet ist, dann ist die Map halt voll und man braucht ungefähr 2 Stunden oder 1,5 Stunden, bis man das mal durch hat, je nachdem, wie clever die Leute miteinander agieren. Aber im Regelfall startet eben diese Eventkette alle 2 Stunden, weil nach 2 Stunden schmeißt die Karte einen wieder raus. Also wenn man dieses Event nicht in 2 Stunden vom Tisch hat, dann wird man aus der Karte rausgeschmissen und dann steht man wieder am Anfang und alles ist wieder auf Null gesetzt.
Boah, super.
Habe ich noch nie erlebt. Also was ich halt erlebt, also wie man halt da reinkommt, ist folgendermaßen, man geht eine halbe Stunde, bevor es losgeht, geht man auf diese Map und steht dann eine halbe Stunde rum. Sucht sich dann in der Zeit den Commander, der netterweise sein Commander-Tag aufgemacht hat, schließt sich seinem Schlachtzug an, wartet, bis die Karte den ganzen Brassel, der da ist, so rausschmeißt, also sprich, bis es resettet wird. Dann sucht man sich, wenn man sich wiederbelebt hat, weil man dabei stirbt, dann sucht man sich, wenn man sich wiederbelebt hat, in seinem Schlachtzugfenster seinen Commander, joint seiner Karte, was nämlich dann bedeutet, dass alle Leute, die vorher zusammen gewartet haben, dann wieder auf der gleichen Map landen, weil es ja immer wieder gleich Kopien von der Map gibt. Und es kann dir wahnsinnig oft passieren, dass du halt sagst, so, oh, jetzt will ich Widerstand des Drachen spielen. Und dann gehst du in die Karte rein und dann ist sie leer, weil keine Sau da ist, weil das eine Kopie ist, wo gerade nichts los ist, weil alle anderen Spieler halt in vollen Karten sind. Oder du guckst halt in das Looking for Group Fenster und siehst dann so, okay, hier DS steht für Dragon Stand, Taxi steht für, die Karte ist noch nicht voll, ihr könnt noch einsteigen. Taxi. Und dann, ja, genau. Und dann joint man der Gruppe, dann portet man auf die Karte, dann geht man in der Gruppe, in den Gruppenführer, guckt sich dann im Fenster an, so seiner Karte beitreten, genau, ein Wortlaut weiß ich jetzt nicht auswendig, und dann ist man tatsächlich bei auf der Karte, wo die ganzen Leute unterwegs sind. Und so joint man auch im Regelfall eigentlich solchen Groß-Events wie zum Beispiel den Teekattel legen oder den Jormark legen oder also diese ganzen großen Weltbosse, die sind im Regelfall häufig sind die im Looking for Group-Fenster abgebildet und dann kann man da noch rein, außer die Karte ist voll. Und wenn die Karte voll ist, dann geht's halt nicht mehr.
Wenn ich es selber richtig verstanden habe, ist das jetzt so ein bisschen eine Kritik auch an dem Add-on, oder? Mit dem, mit diesem
Grind. Hast du das rausgehört?
Ja, nicht nur bei dir auch, was ich vorgelesen habe, dass das vorher oder früher sich nicht so angefühlt hat bei Guild Wars, dass man so grinden musste. Ist das jetzt eher ein großer Negativpunkt oder ist es jetzt einfach nur eine andere Art von Spiel, die da jetzt halt auftaucht?
Sagen wir es mal so. Für die ganzen Sachen, die man braucht, um die Story in Guild Wars Heart of Thorns zu spielen, ist der Grind gar nicht so groß. Da braucht man, glaube ich, 2-3 Fähigkeiten. Dann hat man die, dann kann man die Story durchspielen und wenn man am Ende der Story ist, kann man in Ruhe aufhören und sagen, okay, das war's für mich, ja, aber dafür gibt man keine 40 Euro aus. Dafür gibt man keine 40 Euro aus, was das Add-on inzwischen draußen kostet. Man kriegt es mit Sicherheit auch schon preiswerter. Man will ja auch was erleben für das Game. Man will ja auch was für das Geld
in seinem haben. Freizeitpark, genau.
Genau. Und man will ja auch zum Beispiel, wenn dir dieses Add-on schon die Chance bietet, für all die frustrierten Menschen da draußen, die irgendwie, weiß ich nicht, 1600 Stunden in diesem blöden Spiel verbracht haben und noch nie einen Precursor-Drop hatten oder noch nie irgendwie genug Geld in der Tasche hatten, um mal entspannt im Auktionshaus Ewigkeit, das ist die teuerste, im Regelfall ist es die teuerste Waffe, die man im Auktionshaus kaufen kann. Das ist ein Langschwert. Das wird aus zwei legendären Waffen nochmal, also du brauchst schon zwei, ja, so eine Art legendäre Waffen dafür, um das nochmal bauen zu können. Und das kostet, wenn du es umrechnest, also im AHA kostet es gerne mal so zwischen 4.000 irgendwas und 5.000 irgendwas Gold. Und wenn du das umrechnest in Dollar oder meinetwegen auch in Euro, dann kommst du ungefähr bei 400 oder 500 Euro raus. Ja. Das kostet so eine Waffe, wenn du sie umgerechnet im AHA mit Geld kaufen würdest wollen. Ja, genau. Macht natürlich kein Mensch, der bei Verstand ist. Und wenn du jemand bist, der schon immer irgendwie so eine Waffe haben wollte, der aber noch nie das Glück hatte und noch nie irgendwie dem das Farmen für die Materialien für den Schritt vom Precursor zur Legendary zu aufwendig war oder zu unkoordiniert, der nie irgendwie, so wie ich zum Beispiel, also ich denke mir dann immer so, ja, heute mache ich mal Farmtag, ja, sondern heute haue ich nur Bäume um, heute klopfe ich nur Erz vom Boden. Gemüse ernten ist nicht so meins, kriegst du auch nicht so wahnsinnig viel Geld für, aber egal. Also heute werden nur Bäume umgehauen und heute werden nur Erze geerntet und vielleicht werden noch ein paar Fraktale gespielt wegen der Kohle, weil in Fraktalen kann man auch ganz gut Kohle machen, aber hier jetzt erstmal nur so blöd farmen, vor mich hin farmen. Wenn du das nicht koordiniert machen kannst und wenn du das nicht mit Nachdruck über mehrere Wochen machen kannst, wenn nicht sogar Monate, dann kriegst du nie so eine Legendary. Das kannst du vergessen.
Im Grundspiel meinst du?
Was? Im Grundspiel, genau. Und jetzt hast du halt von ArenaNet sozusagen so einen roten Faden vorgegeben bekommen. So, hier, pass auf, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2. Das ist Schritt 3. Du brauchst auch am Ende so eine Art Materialvorrat, brauchst du auf jeden Fall. Du musst die ganzen Beherrschungspfade freigeschaltet haben, logischerweise. Aber es liegt nicht mehr nur an dir und deinem Selbstorganisierungstalent, sondern es liegt auch an dem, was du machst, was das Spiel dir vorgibt. Ja. Und ich glaube, dass das für Leute wie mich, die immer so ein bisschen planlos auch ihre Steuererklärung machen, ist das total super. Also insofern ist es total super. Es ist zwar vom Zeitaufwand wahrscheinlich ähnlich aufwendig wie das einfach im alten Spiel zu machen, indem man sich halt einfach das Material zusammensucht. Aber du hast jetzt einen roten Faden und das ist echt gut. Und vor allen Dingen, du kannst dir halt am Anfang aussuchen, okay, ich will diese Waffe haben und auf die arbeite ich jetzt hin. Und das ist nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt erstmal im Auktionshaus 750 Gold für einen Precursor ausgeben, weil der mir noch nie gedroppt ist. Und dann muss ich noch wahnsinnig viel Kohle oder Zeit investieren, um hinter die Legendary zu haben. Also das ist halt so. Das ist halt, ist es jetzt organisiert, das ist für Leute, die so ein bisschen planlos durch die Botanik stapfen, wie ich immer, und von allem immer abgelenkt sind und boah, da hinten könnte ich ja noch hin und was, dieses Jumping Puzzle habe ich ja schon seit 3000 Jahren nicht mehr gemacht und dieses ist neu, das kenne ich gar nicht, beziehungsweise da bin ich früher immer runtergefallen. Übrigens, es gibt ein Jumping Puzzle in diesem Spiel, ich werde es hassen, irgendwann werde ich dieses Spiel deinstallieren und vorher alle meine Charaktere löschen. wenn das mit diesem Jumping Puzzle jetzt noch ein paar Monate so weitergeht. Ich meine, ich könnte natürlich auch einfach sagen, ich schnapp mir einen Mesmer aus der Gilde, der soll mir ein Portal setzen ein und Mesmer. Dann ist alles, ja, so ein Mesmer ist so eine Klasse, die kann halt Portale setzen.
Ich dachte Reinhold Mesmer.
Nee, und dann kannst du dir eine ganze Menge Hüpfpuzzle-Arbeit sparen, aber momentan ist mein Stolz noch zu groß, aber es gibt ein neues Puzzle, was sie eingebaut haben, auch mit so einer Eventgeschichte. Das war übrigens bei dem ersten Teil der Living Story. Haben sie das in den Gendaran-Feldern haben sie ein neues Jump-Puzzle eingebaut. Da wohnen die Ätherklingen und so weiter und so fort. Und das Blöde ist, ganz am Ende dieses Jump-Puzzles ist eine Taucherbrille. Und es gibt ein Achievement. Es gibt ein Achievement in diesem Spiel, wo man alle 38 Taucherbrillenpunkte abgearbeitet haben muss, um einen Mastery Points zu bekommen. Das sind diese Punkte, die man noch braucht, um am Ende, wenn man so einen Balken voll hat, diese Beherrschung freizuschalten. Das heißt, das kommt noch on top. Das hatte ich noch geflissentlich vergessen. Und ich möchte diesen blöden Mastery Point haben. Ich krieg den aber nicht, weil ich diese blöde Taucherbrille nie erreichen werde von diesem beschissenen Jump-Puzzle in den Gendaran-Feldern.
Petra ist besessen von einer Taucherbrille.
Sehr schön. Ohne Scheiß, ich bin besessen von einer Taucherbrille. Es macht mich wahnsinnig. Ich probiere das alle zwei Tage nochmal und fall fast immer an der gleichen Stelle runter. Dann werde ich böse. Und dann spiele ich ein bisschen PvP und dann geht's wieder.
Und dann geht's wieder ab. Vielleicht brauchst du das einfach, diese Aggression für den PvP. Vielleicht
ja, das ist dafür da. Rein, weil fürs PvP ist es auch nicht zuträglich, glaub's mir. Aber,
und dieses Addon ist aber dann schon eher für Vielspieler oder für Leute, die schon alles gemacht haben, oder? Weil ich meine, ansonsten hat man ja wahrscheinlich so noch genug zu tun.
Nee, das Addon ist nicht für alle für die Leute, die schon immer schon alles gemacht haben, weil du kannst ja nicht alles machen in Guild Wars 2. Also, beziehungsweise natürlich kannst du alles schon mal gemacht haben, aber was die Dailies angeht. Die Dailies führen dich auch jeden Tag immer wieder in alte Gebiete rein. Du machst in alten Gebieten machst du auch ständig irgendwelche Sachen. Also du spielst Fraktale, der Nebel in Löwenstein. Du machst Flammenzitadellenruns. Du machst irgendwelche anderen Dungeons. Du machst irgendwelche Jumping-Puzzles, um an aufgestiegene Dingsbumsens zu kommen. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Das kann gar nicht sein. Die brauchst du zum Beispiel, um dir aufgestiegene Rüstungen zu craften und so weiter und so fort. Also du selbst wenn du glaubst, okay, das hier ist jetzt das Noobie-Gebiet oder sowas, du triffst da immer irgendwelche hochstufigen Charaktere, weil die da irgendwas machen müssen.
Das also, ist eigentlich auch nicht so schlecht dann, ja.
Das ist eigentlich ganz cool. Das hält die Gegend am Leben, auf jeden Fall. Und insbesondere jetzt, dadurch, dass es Free-to-Play geworden ist, kommen auch immer wieder neue Spieler da rein. Also ich sehe sehr, sehr viele Spieler, die halt keinen Gildennamen hinten dran hängen haben. Vielleicht Pärchen, die zum ersten Mal zusammen so Guild Wars 2 ausprobieren oder Einzelspieler. Ich habe zum Beispiel jetzt neulich einen Kollegen bequatscht, der sich gefragt hat, hey, ich würde hier so gerne mal ein MMO ausprobieren, aber ich habe keine Zeit. Sandbox-MMOs sind eigentlich ganz cool, aber das ist mir zu intensiv alles und ich möchte auch einfach mal nur so da reingehen und ein bisschen spielen und dann wieder rausgehen. Und für sowas ist Guild Wars 2 eigentlich ideal. Und alleine deswegen, weil die Ladezeiten von diesem Spiel so unfassbar kurz sind.
Aber für wen ist denn das Add-on? Also ich meine, die Leute werden sich ja jetzt auch nicht gleich für 40 Euro ein Add-on kaufen, wenn sie da jetzt noch eine Riesenwelt vor sich haben, Free-to-Play.
Nee, nicht unbedingt. Aber zum Anheizen, zum Anmachen ist es schon ganz cool, weil, und das war auch die Entscheidung von ArenaNet oder der Grund für die Entscheidung von ArenaNet, das Gleiten mit dem Gleitschirm, ja, auch jetzt überall in der Welt zu erlauben. Mhm. Weil es nämlich für die Leute, die vielleicht noch nicht das Addon gekauft haben, todtraurig ist zu sehen, dass sie da unten hin zu Fuß gehen müssen. Ja. Aber der Blödnasenbär, der das Add-on hat und schon unendliches Gleiten freigeschaltet hat, der fliegt da einfach runter und spart unfassbar viel Zeit. Hm. Also es ist so cool. Und deswegen haben die es freigeschaltet, auch für den Rest der Welt, um potenzielle, also das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Und
freigeschaltet heißt, du kannst es in der alten Welt nutzen, aber benutzen kannst du es erst mit dem Add-on.
Richtig, genau. Oh, schön, gut, dass du es nochmal klar gesagt hast. Ganz genau. Ich glaube, das ist ein Anreiz für all die Leute, die noch so ein bisschen zögern. Addon, ja, nein. Boah, Gleiten. Oh Gott, ey, Gleiten hier in der Eisklamm, so ein Gleiten. Oh mein Gott, wie geil wäre das denn? Und ich glaube, das war der Grund oder einer der Gründe. Wahrscheinlich, es haben auch viele Leute gewollt, garantiert. Also so, hey, lass mich doch auch in Löwenstein gleiten.
Wie finanziert sich das sonst? Also was kauft man sonst für Pakete oder soll man kaufen? So Booster und so hast du schon angesprochen?
Brauchst du eigentlich nicht, aber ehrlich gesagt. Aber
kann man, also damit finanziert sich
das. Kannst du machen, auf jeden Fall. Ich bin auch tatsächlich der Mensch, der Arena Net hat mir damals zum Test, also als der Test los, also als das Spiel dann rauskam, und ich schon irgendwie 200 Stunden in der Beta verbracht habe und Guild Wars 2 nicht mehr sehen konnte. Nee, Quatsch, das ist Blödsinn. Die haben mir irgendwie drei Collectors Editions geschickt. Mhm. Zwei für zum Verteilen unter den Armen und eine für mich. Und ich habe alle drei habe ich verlost und habe mir das Spiel in der Basic Edition online selbst gekauft. Weil es gibt halt so Sachen, die macht man oder die macht man nicht. Und ich bin halt der Mensch, der sich Spiele, von denen er weiß, dass er sie lange spielen wird und intensiv spielen wird und die er nicht nur zum Testen spielen wird, die kauft er sich selbst. Mhm. Also auch sowas wie Black Ops und so. Und danach musst du ja für, wenn du, also Guild Wars 2 inzwischen ja Free-to-Play, früher aber noch kaufen und dann Free, also wie heißt es? Buy-to-Play, genau. Früher noch Buy-to-Play, heute Free-to-Play. Ich habe es mir gekauft und ich habe aber auch tatsächlich schon einige Euro im Echtgeld-Shop gelassen. Einfach so aus Jux. Mhm. Also weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ey, ich möchte jetzt ein erweitertes Bankfach haben. Ich möchte diesen blöden Rüstungsskin da haben, den ich aber nur im Echtgeldshop bekomme. Den will ich haben. Es tut mir nicht weh. Und das Spiel lebt davon, dass Menschen sowas machen, wie ich es jetzt. Aber es
sind dann schon eher kosmetische Sachen, nicht nur, sondern eben auch so Rüstungskram oder Experience Booster oder so, aber bei dem MMO
bei Rüstung geht es ausschließlich um Kosmetik.
Okay, also du kannst ja keine Legendaries
kaufen. Nee, du kannst ja keine Legendaries kaufen. Doch, natürlich kannst du dir Legendaries kaufen, über den kleinen Umweg.
Ja, okay.
Dass du die mit Echtgeld gekauften Diamanten im Spiel dann zu einem brutalen Wechselkurs in Gold umtauschst und dann mit den 500 Euro ins Auktionshaus gehst und anderen Spielern das Zeug abkaufst.
Klar, gut, aber das ging ja bei nicht Free-to-Play-Spielen früher auch immer über diesen Goldumweg.
Ja, genau, ja. Also für wen ist dieses Spiel? Das war, glaube ich, die Frage.
Das Addon
also,
vor allem.
Genau. Das Addon, genau. Für wen ist das Addon?
Nicht für Gleitfans. Gleitfans spielen Probe.
Es ist für Leute, es ist auf jeden Fall für Leute, die einen guten Orientierungssinn haben, weil die Karten sind sowas von schlimm. Also ohne Scheiß, in der echten Welt verlaufe ich mich nie. Mhm. Ich spiele das Addon jetzt schon ein paar Tage, also so auch schon ein bisschen länger als ein paar Tage. Und ich verlaufe mich auf bestimmten Karten nach wie vor immer und immer und immer dann ist wieder. Das
ist für mich, ich habe mich bei Firewatch schon verlaufen.
Es ist grauenvoll. Alle Mastery Points, alle Hero Points, alle Vistas, alle Points of Interest auf den neuen Karten freizuschalten, war ein Schmerz im Po für mich. Das kann ich dir aber mal sagen. Es war ganz, ganz schlimm. Du rennst da rum und denkst so, okay, ich bin jetzt, die Karten haben teilweise vier Ebenen. Also insbesondere die dritte von den vieren ist halt so schlimm. Die hat vier Ebenen und da gehen die Ebenen so, ineinander über und du weißt nicht, bin ich jetzt, ist der Punkt, den ich suche, ist der jetzt eins drüber und wieso komme ich, der ist direkt hinter der Wand, vor der ich stehe. Hm. Wie kann das denn sein? Muss ich denn da von der anderen Seite ran? Wie komme ich denn da hin? Also das ist echt, echt brutal. Ich habe mir viele, viele Videos auf YouTube angeschaut, um an diese Punkte ranzukommen, weil das Coole ist, wenn das schon ein bisschen länger draußen ist, dann haben zum Beispiel solche Leute wie Dalfi und so weiter, also Dalfi ist zum Beispiel die Webseite, die man an, also genaue, man sucht einfach nach Dalfi und dann World Boss Timer, dann hat man einen guten Weltboss Timer, wo man sehen kann, okay, gleich kommt der Schamane, gleich kommt der Zerschmetterer, gleich kommt die Kaka Queen und so weiter und so fort. Man kann sich einen Timer setzen, man kann sich sogar ein Geräusch schicken lassen, um dich daran zu erinnern, gleich geht das Boss-Event los. Und der macht auch viele coole Videos und ich habe mich viel an dem Kram von ihm orientiert, um Punkte auf den Maps zu finden, wo ich nicht hingekommen wäre, wenn ich einfach so durch die Gegend gezogen wäre. Und ich bin nicht der Mensch, der bei der Gilde so, kann mir mal jemand helfen? Weil ich denke mir immer, hey, ernsthaft, ich bin jetzt auch schon 2x20. Ja, bin ich. Und noch ein Jahr drauf. Ich werde ja wohl schlau genug sein, mir das Problem selbst aus der Welt zu schaffen. Ja. Also, ne, klar, es gibt ein paar Sachen, die kannst du nicht alleine machen. Dafür ist auch ein MMO da. Es gibt ein paar Sachen, die willst du nicht alleine machen. Die Gildenhalle erobern und so weiter und so fort. Das sind halt coole Events. Ich bin auch der Mensch, der dann ständig in die Gildenhalle geht und irgendwie Geld abliefert, sich aber nie was rausholt. Das ist total bizarr. Also ich habe mir noch nicht ein Boost-Item oder sowas da rausgeholt. ja, so bin ich halt. Hier nehmt all mein Geld und seid glücklich damit. Und ja, also es ist für Leute, die einen guten Orientierungssinn haben oder damit leben können, dass sie sich hin und wieder mal Hilfe aus dem Internet besorgen müssen. Es ist für Leute, die das Spiel generell lieben, also oder toll finden. Es ist für Leute, die einen langen Atem haben, auf jeden Fall. Also oh Gott, ey, jetzt hier der letzte Beherrschungspfad, das ist schon echt hart. Oh mein Gott. Und wo kriege ich die Mastery Points her? Habe ich alle Mastery Points, die ich brauche, um die einzelnen Beherrschungspfade am Ende dann freizuschalten, wenn ich sie erspielt habe. Wo kriege ich noch welche her? Habe ich schon alle und so weiter und so fort. Das ist für Leute, die endlich mal eine Legendary haben wollen und noch nie eine hatten und jetzt die Chance haben, sich endlich eine zu besorgen mit viel Sitzfleisch, aber echt koordiniert. Und es ist für Leute, die gerne auch an Charakterklassen rumbasteln. Ja, so hier
diese Subklassen dann eben, genau.
Subklassen, genau. Es ist für Leute, die PvP mögen, also das große Welt-PvP, weil sie ja dann auch mit Heart of Thorns die PvP, also die WVW-Maps bis auf die zentrale Map angepasst haben und da neue Mechaniken eingebaut haben. Sie haben einen neuen kleinen PvP-Typen eingebaut, den Stronghold-Modus, der sehr an das an die Gildenkriege aus dem ersten Gildenkrieg erinnert. Also sagen wir es mal so, es ist eigentlich ein sehr, sehr gelungenes Add-on, das nur das kleine Problem hat, dass es ein bisschen zu viel Grind drin hat. Also
selbst für MMOs.
Ja, selbst für MMOs. Aber das Witzige ist, du stehst ja bei Guild Wars 2 beim Grinden nicht auf einer Stelle und klopfst immer die gleichen Mobs wie in einem typischen Asia-Grinder oder sowas, sondern du farmst halt Events ab. Und am Anfang sind diese Events auf den neuen Karten noch echt cool. Also wenn du zum ersten Mal die Vivan Queen oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, also alles, was mit Y und E und so stattfindet, das hat ja Raum für Interpretation, wie man es aussprechen möchte. Wenn du zum ersten Mal die gelegt hast, ist es cool. Wenn du die zum 20., 30., 40. Mal gelegt hast, dann ist es nicht mehr so cool. Dann geht es dir ein bisschen auf die Nerven. Wenn du den Widerstand des Drachen, also die letzte Karte, zum ersten Mal gemacht hast und zum ersten Mal Mordremoth, also den Hauptgegner, in diesem großen Event mit den anderen zusammen auf mehreren Inseln und du hast dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Spieler da teilweise rumstehen, wenn du das alles mal zum ersten Mal gemacht hast und auch zum zweiten Mal und auch zum dritten Mal, dann ist es cool. Wenn du das aber zum 20. Mal gemacht hast, dann ist es halt nicht mehr cool. Aber das ist das Problem von den ganzen Events in der Welt. Das Schöne ist, Guild Wars 2 bietet halt so viele Events, dass
Dass du zwischendurch immer wieder andere machen kannst.
Du kannst zwischendurch immer wieder andere machen. Aber das Problem ist auch, gerade insbesondere bei Heart of Thorns, du musst halt immer eine Gruppe dabei haben, wenn du so ein Event erfolgreich abschließen willst. Hm. Wenn du alleine auf einer Map bist oder wenn du wenn viele Leute gerade irgendwie was ganz anderes machen wollen, die aber auch auf der Map sind, dann kannst du bei keinem Event wirklich was reißen. Du auf den Karten sind halt wahnsinnig viele Veteranengegner. Es sind du brauchst für die Beherrschungs für die Hero Points brauchst du teilweise wirklich eine Gruppe, weil du gegen Champions antreten musst. Also die Staffelung ist Veteran, dann Elite, dann Champion und dann Legendary, so ungefähr. Und da rennen so viele Veteranengegner rum auf den Maps schon. Und wenn du zwei am Hacken hast und du hast deine Klasse noch nicht so ganz drauf oder kommst mit der Beengtheit der Karten nicht so gut klar, ich brauche halt immer viel Platz mit meinem Waldi. Und manchmal ist es so gewesen, dass ich gedacht habe, hallo, hier kann ich nicht ordentlich zirkeln, was soll denn das? aber es geht halt irgendwie doch immer. Du brauchst halt auch echt eine große Frustresistenz, weil du verhältnismäßig oft stirbst am Anfang, weil du damit nicht rechnest, wenn du da reinkommst und denkst so, scheiße, ey, was ist denn hier los? Was teilen die denn für einen Schaden aus? Und tot. Und das ist schon, das kann eine Einstiegshürde sein, das kann dir auch ein bisschen den Maguma-Dschungel, wenn man das zusammenfassen will, das neue Gebiet, ein bisschen verleiden. Und ich erwische mich dabei, dass ich jetzt inzwischen, da ich alle Karten jetzt mal freigeschaltet habe, also sprich, ich habe alle Punkte, ich habe meine vier Geschenke jeweils von den einzelnen Karten, habe dann aus diesen einzelnen Vieren schon die Gabe von Maguma für meine spätere Legendary zusammengebaut und ich begebe mich eigentlich momentan höchst selten bis aktuell eher gar nicht in den Dschungel rein. Das ist ein bisschen doof, weil ich da auch noch ganz viele Beherrschungspfade freischalten müsste. Aber ich konzentriere mich gerade momentan eher auf die alte Welt wieder, weil ich, wie gesagt, vor Heart of Thorns halt lange nicht mehr gespielt habe und das ist eher für mich momentan so ein, boah, hier mit dem Gleitschirm rumsausen.
ja klar, das ist natürlich auch wieder so ein Vorteil, gell? Du entdeckst so eine Welt dann auch wieder anders.
Voll, du entdeckst eine Welt vollkommen anders und ich mache jetzt zum Beispiel, also alleine schon dieses blöde Jumping-Puzzle nervt mich halt wie Sau, aber ich spiele auch manchmal mit anderen Leuten zusammen, die halt noch nicht so weit sind oder ich renne halt einfach durch Gebiete, von denen ich weiß, dass sie mir optisch gefallen und wo ich ein paar Bäume umhauen kann, ein paar Erze sammeln kann und mir ein paar Sachen angucken kann. Und du musst halt auch, um diese Items für die Legendary zu sammeln, musst du halt auch durch die gesamte Welt reisen. Das beschränkt sich nicht nur auf den Dschungel, was auch wieder sehr clever ist von ArenaNet, um die alten Gebiete wieder zu bevölkern. Mhm. Also, weil ja viele Leute genau das machen und dann losziehen und sagen, oh, ich muss das Item haben, ich muss das Item haben. Und ich hatte echt gedacht, so als ich mich entschlossen habe, dass ich es jetzt auch mal angehe, dass alle schon irgendwie damit durch sind, aber ich habe an jeder Position habe ich irgendwie einen getroffen, der genau das gleiche gemacht hat wie ich.
Ja, das ist eine clevere Entscheidung auf jeden Fall, damit es lebendiger wirkt. Sehr schön. Puh, jetzt haben wir aber ganz schön viele Eindrücke bekommen. Danke dafür. Man hört ja aber, glaube ich, auch die Begeisterung raus, dass es trotzdem immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel ist.
Also wie gesagt, ich bin, was Theme Park MMOs angeht, bin ich nach wie vor von Guild Wars 2 sehr überzeugt. Ich kann verstehen, dass es Leute nicht mögen. Für mich ist es tatsächlich aber momentan das Spiel, was ich von allen, die da draußen verfügbar sind, nach wie vor am liebsten spiele.
Sehr schön. Gut, dann kann ja jeder mal reinschauen, wie gesagt, und neidisch werden, wenn du dann an ihm vorbei oder an ihr vorbei segelst.
mit meiner neuen Axt dann demnächst. Jetzt neulich hat sich eine aus der Gilde, Leute, die was auf sich halten, die dokumentieren natürlich, was sie gerade gebaut oder gefunden oder gemacht haben im Gildenchat oder auch im Kartenchat. Das kannst du ja halten, wie du willst. Aber dann siehst du schon, okay, der baut gerade, der hat jetzt gerade dieses Item, weil er das copy-pastet in den Chat rein. Er hat das Item, er hat das Item, er hat das Item und du weißt, was daraus entsteht und du wirst ganz grün vor Neid und dann schreibst du aber trotzdem hinterher GZ oder Gratulation. Ich schreibe ja immer Gratulation, weil ich ein Mensch, also ein Freund der voll ausgeschriebenen Wörter, Satzzeichen und dergleichen bin. Ich schreibe immer Gratulation und denke dann immer so, du Schwein.
Sehr schön. Es gehört ja auch zum MMO dazu.
Ja, natürlich, klar. Also
eine Achterbahn der Gefühle, wenn wir schon bei Themenpark sind.
Ja, klar, aber wenn es keine Leute gäbe, die das schon hätten, hätte ich wahrscheinlich auch nicht den Drang, das haben zu wollen, weil ich bin eigentlich nicht so der große, ich muss das geilste Equip haben, Typ. Man kommt auch wunderbar mit Exotics in Guild Wars 2 weiter, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein echt sexy Gefühl, dann plötzlich mal so eine aufgestiegene Rüstung anzuhaben und ich glaube, wenn ich mal meine erste Legendary in der Hand halte, dann mache ich auch erstmal ganz lange in Guild Wars 2 nichts mehr.
Außer die Waffe anzugucken. Außer die Waffe anzugucken. Sehr schön. Und dann schicke ich dir ein GZ über WhatsApp, genau.
Ja, genau. Ich sag dir sofort dann Bescheid im Slack oder sowas. Ich hab sie, du weißt dann sofort Bescheid, worüber ich rede, genau. Und vergib mir noch 4 Monate mindestens. Okay.
Gut, dann vielen Dank für den Besuch. Hoffentlich nicht erst wieder zum nächsten Add-on. Bist jederzeit willkommen hier.
Das kann ja so lange nicht mehr dauern. Sie haben es ja quasi schon angekündigt.
Dass noch was kommt?
Ja. Ja, super. Wir sind alle schon am Spekulieren, was es sein könnte, wo es ist.
Dann halt uns auf dem Laufenden und dann, dann Grüße nach München und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.